So, guten Abend allerseits. Wieder ist ein Monat vorbeigegangen und wieder stellt sich die Frage, wer hat denn das letzte Monat mit Marana Sati geübt?
Doch, immer wieder.
Immer wieder, das ist schön und es gibt Erfahrungen dazu.
Jetzt kommt besonders
Strom, oder? Das ist keine Erfahrung, weil ich nicht gekommen bin.
Ja, also bei mir war die Erfahrung, je mehr ich am Tag praktiziert habe, also insbesondere Meditation, desto leichter oder desto mehr ist die Angst zurückgewichen. Ich habe dann auch immer so ein bisschen geguckt, ne, ist es die Länge oder die Intensität, und da war es bei mir immer die Intensität der Konzentration oder Sammlung, weil natürlich je mehr, ich sag mal, Anhaftungsobjekte oder auch wegfallen, sei es wie wenn Gedanken wegfallen oder wenn irgendwie Körper wegfällt oder eine Körperwahrnehmung wegfällt oder eine Atemwahrnehmung wegfällt, dann ist natürlich ist das alles so erstrebenswert und kann ich es auch irgendwie loslassen. Und je leichter fällt es mir dann auch immer, das loszulassen. Ich hatte dann noch, mir ist es immer so ein bisschen so nervig vor was, also welche Angst ist größer, die Angst vor dem Tod oder die Angst vor Schmerz. Das ist so immer auch so ein bisschen, wo ich gucke. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Angst vor Schmerz größer ist oder irgendwie vor einem unschönen Tod, sag ich mal, oder von einem schmerzvollen Tod größer ist als jetzt wie die Angst einfach nur vor einem Tod. Ja, das war so zu meiner Erfahrung, Schatz.
Mir sagt man, schmerzenfreier Mensch nicht haben. Es gibt nur Betäubungsmittel, da kannst du dich bis zur Besinnungslosigkeit betäuben, du brauchst keine Schmerzen haben. Wenn also ich Schmerzen habe, ist der Doktor schuld.
Ja, ist durchaus was dran, ja. Also gerade im Sterbeprozess, wenn jemand Schmerzen leiden muss, ist häufig so, dass der Doktor dann nicht so richtig gut ist.
Ja, aber es gibt ja auch, wenn ich jetzt nur von mir selbst spreche, irgendwie, wenn man auch mit chronischem Schmerz irgendwie Erfahrung haben muss, wenn es jetzt nicht an den Tod geht, sondern weil man zum Beispiel einfach eine lange Krankheitsphase hat oder sowas und sich jetzt auch nicht der Leber und allen anderen Organen zuliebe bis oben zupumpen kann mit allem möglichen Morphium, und dann ist natürlich dieser Schmerz irgendwie was sehr Präsentes und sehr klar, wenn es mal eine Woche ist oder zwei Wochen, aber wenn es mal irgendwie über längere Zeit geht, das ist natürlich was irgendwie ja auch Angst einfach macht, wie lange das anhält oder nicht anhält.
Das können wir uns ja auch deutlich vorstellen, Schmerzen. Den Tod selber können wir uns auch deutlich vorstellen.
Ja.
Ja. So, gut. Diesmal geht es um Kaya Gatasati und Anapanasati, die nehme ich zusammen, weil sich das anbietet, und stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, was haben denn die zwei in der Anusati-Reihe zu suchen, weil wir normalerweise ein bisschen eine andere Vorstellung von diesen zwei Übungen haben. Aber schon allein in der Abfolge der Anusatis, was denn? Habe ich doch schon drauf gedrückt.
Ich habe einfach geschaut, ja.
Sie traut mir nicht mehr, weil ich es immer vergiss. Ja, eben, durch Buddha Anusati, Dhamma Anusati, Sangha Anusati. Die Zielsetzung besteht ja darin, diese Daseinsbangnis oder die Furcht zu überwinden. Gehen wir mal davon aus, dass wir da schon etwas erfolgreich waren. Dann sind wir natürlich durch Sila Anusati zum heilsamen Wirken gelangt. Durch Chaga Anusati haben wir uns mit dem Loslassen vertraut gemacht. Devata Anusati, das eben nächstes Jahr besprochen wird, soll dann zu einer heiteren Zuversicht führen, dass es mit uns nur noch aufwärts gehen kann. Und Maranasati hat letztendlich den Geist auf das Wesentliche gelenkt, dass wir unsere Prioritäten sinnvoll ausrichten. Und jetzt stellen wir uns mal diese Geistesverfassung vor. Und dann ist das natürlich ein super Ausgangspunkt, um diese Anhäufung, die zusammen mit unterscheidendem Wissen vorhanden ist, Savijnanakaya, oder auch dieser klaftergroße, mit Wahrnehmung und Denksinn ausgestattete Kadaver. Das heißt in den Sutten, dass man den erforscht und untersucht. Und diese Erforschung ist jetzt immer ein Wechselspiel von Patisankhanabala und Bhavanabala, also der Kraft der Reflexion und der Kraft der Geisteskultivierung, der geistigen Entwicklung. Also praktisch, wir haben immer zwei Facetten, die ineinander greifen, ein klares, zielgerichtetes Denken und Reflektieren und das Kultivieren mit Überwinden, Erzeugen, Hervorbringen und Einüben. Es gibt alle möglichen Arten des Denkens, aber uns interessiert hier vor allen Dingen das, was in den Sutten als Manasikara bezeichnet wird, was heißt etwas im Geist bearbeiten. Und das macht man natürlich primär den Sutten zufolge durch die Anusatis, weil das einfach Themenbereiche sind, die mit Yoniso, also gründlich im Geist bearbeiten und die richtigen Themen im Geist bearbeiten zu tun hat. Der Kommentar definiert Anusati, teilt sich auf in Anu, entlang, und Sati, erinnern, als ein sich wieder und wieder erinnern durch die Methode des fortwährenden Erinnerns. Also etwas ständig wieder und wieder in den Geist bringen, ins Gedächtnis rufen. Damit haben wir schon mehr oder weniger Erfahrungen gesammelt in den letzten Monaten, hoffe ich zumindest, und haben dann auch bemerkt, dass es doch einiger Mühe bedarf, so ein Thema im Geist zu halten, ohne sich ablenken zu lassen, was aber auch dann zu sehr positiven Resultaten führt, nämlich zu Viveka, zu einer Abgeschiedenheit, zum einen von Sinnlichkeit, von der Hinwendung, geistigen Hinwendung an Sinnlichkeit, und zum anderen zur Abgeschiedenheit von den Einflüssen der Nivarana, der Hindernisse. Und wie es im Kayagata Sati Sutta immer wieder heißt, Abgeschiedenheit von den Erinnerungen und Absichten, die auf dem Haushälterleben beruhen. Das ist etwas, was gerade in der Kayagata Sati Sutta hervorgehoben wird. Und diese Sutta oder diese Methodik, die in der Sutta erläutert wird, wird wie keine andere vom Buddha gepriesen, weder so häufig noch so hoch. Dafür ist es relativ erstaunlich, wie wenig diese Kayagata-Sati-Übungen wirklich praktiziert werden. Sagt er, eine Betrachtung, ihr Mönche, entfaltet und häufig geübt, führt zu großer Ergriffenheit, zu hohen Segen, zu hoher Sicherheit, zu hoher Achtsamkeit und Wissensklarheit, zur Erlangung des Erkenntnisblicks, zum diesseitigen Wohlsein, zur Verwirklichung der Wissenserlösung und der Ziele. Welche eine Betrachtung? Die Betrachtung über den Körper. Betrachtung über den Körper, wird es immer gern übersetzt. Was verstehen wir unter Körper?
verstehst doch.
Den Fleischleib. Ja, was sagen die Österreicher? Fleischkäs. zum
Leberkäs.
Das ist wieder was anderes. Aber es geht so in die Richtung.
Nicht ganz.
Wir haben ein bisschen, wenn man den Österreichischen Begriff hört, haben wir ein bisschen eine andere Vorstellung, als wenn wir von Leberkäs reden. Und so ähnlich ist es auch mit Kaya. Das ist etwas, das eigentlich nicht Fleischleib heißt, sondern Fleischleib ist Sarisa. Das ist der Begriff, der auch erst bei den Leichenfeldbetrachtungen. Vorher wird immer von Kaya gesprochen. Und Kaya heißt so viel wie Gruppe, Haufen, Anhäufung, Menge, Ansammlung, Division im Sinne von einer Armee-Division, also einer Gruppe von Dingen, Menschen, Leuten und so. Und so finden wir in den Sutten auch Begriffe wie Vedanakaya und Chetanakaya und Vijnanakaya und natürlich Namakaya und Rupakaya. Also man muss den Begriff Kaya ein bisschen weiter fassen. Man kann vielleicht sagen, dass der Unterschied zwischen Kaya und Sarisa ungefähr so ist wie zwischen Auge und Sehvermögen. Das Visuddhimagga erklärt Kaya als Anhäufung, nämlich bezeichnet man den Leib, insofern er eine Anhäufung von Unreinheiten ist, eine Ansammlung von Haaren und dergleichen, als auch von Hunderten von Krankheiten wie der Augen und der übrigen Körperteile. Im M23 gibt Buddha ein sehr schönes Bild, wo man Kaya vielleicht ein bisschen deutlicher verstehen kann. Da sagt er, Bhikkhu, der Ameisenhaufen ist ein Symbol für diesen Kaya, der sich aus den vier großen Elementen oder Erlebensqualitäten zusammensetzt, von Mutter und Vater gezeugt wurde, mittels gekochten Reis und Brot aufgebaut wurde und der Vergänglichkeit, der Abnutzung und dem Abrieb, der Auflösung und dem Verfall unterworfen ist. Also das Bild vom Ameisenhaufen ist sehr, sehr schön. Wenn man sich überlegt, was da die ganze Zeit rumwuselt sozusagen in unsere körperlichen Erfahrung. Gerade wenn wir von Savijnana Kaya sprechen, also die Körperlichkeit zusammen mit unterscheidendem Wissen oder Bewusstsein, ist es wirklich ein Haufen, was da aufgrund dieser Körperlichkeit oder aufgrund dieses Kayas da ständig auf uns einprasselt, was ständig in Bewegung ist, wo ständig Veränderung stattfindet. Insofern müsste man Kaya Gatasati vielleicht eher so übersetzen oder zumindest verstehen, auf die Rupa-Gruppe bezogene oder gerichtete Geistesgegenwart oder Achtsamkeit, in die Dhatu-Ansammlung gegangene Achtsamkeit, im Nahrungshaufen angekommene Geistesgegenwart. Also das ist natürlich alles ein bisschen schräg und deswegen ist es sinnvoller, sich an den Pali-Begriff zu halten. Also Kaya eben hat was mit körperlichem Sein zu tun und Gata ist hingehen, hineingehen und Sati ist eben die Vergegenwärtigung. Oder das geistige Gegenwärtigsein diese vielfältigen Körperlichkeit. Okay. Kaya Gatasati Sutta beginnt mit der ersten Tetrade von Anapanasati, also den ersten vier Schritten. Was etwas seltsam ist, weil die folgenden Übungen eigentlich einfacher sind. Jetzt ist es noch dazu so, dass in den chinesischen Parallelstellen wird diese erste Tetrade von Anapanasati erst an dritter Stelle genannt. Und wenn man sich jetzt aber verschiedene Erklärungen oder Abfolgen anschaut, dann kommt meistens Anapanasati direkt vor der Entwicklung der Jhana. Also müsste es in dieser Sutta eigentlich auch vor den Jhana stehen. Es ist, man kann es nicht wirklich sagen, warum jetzt das da steht und in den Mahayana-Texten oder in den Agamas an dritter Stelle und warum es eigentlich nicht direkt vor den Jhana steht, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, muss ja jeder selber überlegen, was er für sinnvoll hält. Aber ich will es auf jeden Fall so besprechen, dass ich Anapanasati eben erst vor den Jhanas nehme, weil das dann praktisch auch gleich fortlaufende Erklärung zu Anapanasati sein kann. Gut, jetzt kann ich natürlich, oder es wird keinen Sinn machen, Kayagatasati und Anapanasati hier als Übungen zu erklären. Ist ja auch nicht notwendig, gibt es genügend Bücher, habe gerade wieder einen Nachdruck von Anapanasati, die Buch mitgebracht. Aber die Frage ist ja letztendlich, inwieweit hängt Reflexion mit Kayagatasati und Anapanasati zusammen. Und jetzt versuche ich heute das darzustellen und hoffe, dass dadurch eine neue Perspektive wahrnehmbar wird, die sich auf diese Übungen bezieht. Okay, wenn wir also die erste Tetrade von Anapanasati nach hinten verschieben, dann beginnt die Übungsabfolge in der Kayagatasati-Sutta damit: Wiederum, ihr Bhikkhus, versteht ein Bhikkhu beim Gehen, ich gehe, beim Stehen versteht er, ich stehe, beim Sitzen versteht er, ich sitze, beim Liegen versteht er, ich liege, und er versteht, in welcher Stellung sich Kaya auch immer befindet. Dann üben wir das doch mal ganz kurz. Also wer mit dieser Übung schon öfters gearbeitet hat, der hat jetzt vielleicht auch schon bemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob ich Kaya als Fleischleib betrachte oder ob ich Kaya in diesem weiteren Verständnis sehe und damit übe. Aber damit noch nicht genug, sondern es heißt ja hier, er versteht. Was ist jetzt wohl das Pali-Wort dafür? Pachanati, ganz genau. Es heißt also, es steht da nicht Sanchanati und es steht da nicht Vichanati, sondern es steht Pachanati. Sanchanati wäre, er nimmt wahr, und Vichanati wäre, er ist sich bewusst. Aber hier steht, er versteht. Da steht, er steckt auch Panya drin. Okay? Das heißt, es ist ein bisschen, auch wieder ein bisschen weiter als einfach Wahrnehmung, ich sitze. Oder sich bewusst sein, ich sitze. Wenn man sich jetzt mal ein paar andere Stellen anschaut, wo es auch darum geht, sitzt oder liegt oder so, dann kommen da immer noch andere Aspekte mit rein. Das ist dann nicht nur einfach das Sitzen, Stehen, Liegen, sondern heißt dann zum Beispiel, am Tage werden wir den Geist beim Auf- und Abgehen und Sitzen von hinderlichen Geisteszuständen läutern. Und in der Nacht und In der mittleren Nachtwache werden wir uns dann achtsam und wissensklar auf der rechten Seite niederlegen, in der Löwenstellung mit einem Fuß über den anderen, nachdem wir uns die Zeit zum Aufstehen eingeprägt haben. Nach dem Aufstehen in der dritten Nachtwache werden wir den Geist beim Auf- und Abgehen und Sitzen von hinderlichen Geisteszuständen läutern. Also es wird ein bisschen mehr verlangt, als einfach zu gehen und das wahrzunehmen, dass man geht. Dann nächste Stelle, wenn einem Mönch beim Gehen, Stehen, Sitzen oder Wachliegen eine Erwägung des sinnlichen Begehrens, des Hassens oder der Gewalt aufsteigt und der Mönch sie duldet, nicht überwindet, vertreibt, vernichtet, zum Schwinden bringt, dann wird ein solcher Mönch, der derart ohne Unermüdlichkeit und Scheu ist, ganz und gar träge und kleinmütig genannt. Also, Pajanati hat definitiv gibt dieser Übung eine ganz bestimmte Wendung, einen ganz bestimmten Dreh. Also es reicht nicht nur, dieses Körperliche zu sehen. Wir haben ja auch schon gesagt, dass Kaya sich eben auch auf Chetana und Vedana und so weiter beziehen kann, sondern es ist etwas sehr Umfassendes. Und wie das zu tun ist, den Geist zu läutern während des Gehen, Stehen, Sitzen, Liegens, wird natürlich in M19 und M20 beschrieben. In M19 eben das Einteilen der Gedanken in heilsam und unheilsam, zielführend, nicht zielführend. Also auf die Angenommen, ich teile meine Gedanken in zwei Klassen ein. Auf die eine Seite brachte ich dann Gedanken der Sinnesbegierde, Gedanken des Übelwollens und Gedanken der Grausamkeit. Und auf die andere Seite brachte ich Gedanken der Entsagung, Gedanken des Nichtwollens und Gedanken der Nichtgrausamkeit. Während ich so umsichtig, eifrig und entschlossen weilte, erschien ein Gedanke der Sinnesbegierde in mir. Ich verstand, Pajanami, folgendermaßen: Dieser Gedanke der Sinnesbegierde ist in mir entstanden. Dies führt zu meinem eigenen Leid, zum Leid anderer und zum Leid beider. Es beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibbana weg. Als ich erwog, also reflektierte, dies führt zu meinem eigenen Leid, verschwand es. Als ich erwog, dies führt zum Leid anderer, verschwand es. Als ich erwog, dies führt zum Leid beider, verschwand es. Und als ich erwog, dies beeinträchtigt Weisheit, verursacht Schwierigkeiten und führt von Nibbana weg, verschwand es. So, jetzt können wir mal versuchen, diese erste Übung unter diesem Aspekt zu üben. Mit Pajanati. Vermutlich wird sich in der kurzen Zeit jetzt noch kein großartiges Aha-Erlebnis eingestellt haben. Aber das kann ja noch kommen, wenn man zu Hause ein bisschen weiter übt damit. Nächste Übung, die, so wie ich es verstehe, eine Erweiterung der vorhergehenden ist. Da heißt es: Wiederum, ihr Bhikkhus, ist ein Bhikkhu einer, der bedacht handelt beim Hingehen und Zurückgehen. Das ist jetzt schon meine Übersetzung, weil normalerweise steht da wissensklar. Der wissensklar handelt beim Hingehen und Zurückgehen, beim Hinschauen und Wegschauen, beim Beugen und Strecken der Glieder, beim Tragen der Robe und beim Umhertragen der äußeren Robe und der Schale, beim Essen, Trinken, Kauen, Schmecken, beim Entleeren von Kot und Urin, beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden und Schweigen. Das ist natürlich immer wieder die Frage, was verstehe ich denn unter wissensklar? Automatisch, ja.
Ich das bewusst war. Ich das nicht so so schnell mal, so automatisch, sondern ich bin mir dessen bewusst. Es ist nämlich auch ein Unterschied, ob ich was zum Beispiel was mache, was ich immer mache, und dann weiß ich, ah, da muss ich hinlaufen. Wo ich gar nicht nachdenke, was ich da mache, weil ich halt immer auf die Art und Weise mache. Ne? Und
ja, das ist schon so gut. So werden das die meisten verstehen. Und aus der Übersetzung werden die meisten das daraus schließen. Und das hat dann so ein bisschen mit Sati Sampajanya, Achtsamkeit und Wissensklarheit zu tun. Da steht aber nicht Sampajanya, sondern da steht Sampajanakari. Und Sampajana heißt etwas bedacht tun. Etwas, also Kari ist der Tunde, der Tour, bedacht tun, gedankenvoll, wirkend. Also mit Überlegung. Nicht einfach achtsam, sondern wirklich mit Überlegung. Und wenn wir mal schauen, was der Buddha zu seinem Sohn sagt. Was meinst du, Rahula? Wozu ist dein Spiegel da? Zum Reflektieren, ehrwürdiger Herr. Ebenso, Rahula, sollte eine Handlung mit dem Körper nach wiederholtem Reflektieren ausgeführt werden. Natürlich auch sollte man reflektieren, während man das tut und nachdem man es getan hat. Also das ist immer so eine Sache dabei, die auch die Mönche jeden Tag rezitieren, wenn sie zum Beispiel die Robe benutzen oder Nahrung zu sich nehmen und so weiter. Da heißt es dann, da nutzt ein Bhikkhu weise betrachtend die Robe nur zum Schutz vor Kälte, zum Schutz vor Hitze, zum Schutz vor dem Kontakt mit Stechfliegen, Moskitos, Wind, Sonne und Kriechtieren und nur um die Schamteile zu bedecken. Weise betrachtend benutzt er die Almosenspeise, also weise betrachtend stimmt ja auch wieder nicht so richtig, weil da steht Patisanka Yoni So, also gründlich reflektieren. Benutzt er Almosenspeise weder zum Spaß, noch zur Berauschung, noch zum Schmücken, noch zur Verschönerung, sondern nur um diesen Kaya am Leben zu erhalten, ihn zu ernähren, um Unbehagen zu beenden, um das heilige Leben zu unterstützen, indem er erwägt, so werde ich alte Gefühle beenden, ohne neue Gefühle hervorzurufen, und ich werde gesund und ohne Tadel sein, und ich werde ein leichtes Leben haben. Weise betrachtend benutzt er die Lagerstätte nur zum Schutz vor Kälte, zum Schutz vor Hitze, zum Schutz vor dem Kontakt mit Stechfliegen, Moskitos, Wind, Sonne und Kriechtieren. Nur um die Unbillen des Wetters abzuwehren und sich der Zurückgezogenheit zu erfreuen. Weise betrachtend benutzt er krankheitsbedingte Medikamente und Requisiten nur zum Schutz vor entstandenen leidhaften Gefühlen und zum Wohle guter Gesundheit. Während Triebe, Ärger, Fieber und in einem entstehen könnten, der die Requisiten nicht so benutzt, gibt es keine Triebe, keinen Ärger oder Fieber in einem, der sie so benutzt. Also man sieht schon, dass bei sämtlichen täglichen Verrichtungen diese Reflexionen, diese Betrachtungen ins Spiel kommen, und das ist eben den, dann Sampajana, dieses bedachtsame Tun, mit Überlegung, mit klarem Ziel für den Zweck, weshalb man etwas tut und inwieweit da eine Anbindung an das spirituelle Leben vorhanden ist. Natürlich ist bei den Bhikkhus, werden heute ja diese vier Notwendigkeiten aufgezählt, bei uns sind es natürlich viel mehr Sachen, die wir letztendlich reflektieren müssen, inwieweit die eingebunden sind, unsere Handlungen eingebunden sind in unser spirituelles Leben. Also das ist dann dieses bedachtsame Tun. Ja?
Hat der wirklich zu seinem Vater ehrwürdiger Herr gesagt?
Ja. Okay. Dann käme jetzt laut den Agamas, käme hier die erste Tetrade von Anapanasati, was durchaus auch Sinn macht. Also wenn ich eben vorher schon die Hindernisse relativ ausgeschaltet habe und wirklich bedachtsam handle, habe ich meinen Geist schon in einen relativ guten Zustand gebracht, um jetzt den Fokus der Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Könnte sein, dass das der Sinn war. Man kann auch natürlich rein interpretieren, dass die Übungen, die in der Kayagata-Sati-Sutta beschrieben werden, einfach eine Sammlung von Übungen sind, die irgendwie keine Abfolge haben. Es kommt ja auch hinter jeder Übung derselbe Refrain. Das kennen wir aus der Satipatthana-Sutta, da kommt auch hinter jeder Übung derselbe Refrain. Während er so umsichtig, eifrig und entschlossen weilt, sind seine Erinnerungen und Absichten, die auf dem Haushälterleben beruhen, überwunden. Mit deren Überwindung wird sein Geist innerlich gefestigt, zur Ruhe gebracht, zur Einheit gebracht und konzentriert. Auch auf solche Weise entfaltet ein Bhikkhu Kayagata Sati. Das bleibt jetzt jedem selber überlassen, was er meint, ob das jetzt eine Abfolge ist oder individuelle Übungen. Was aber aus diesem Absatz zweifelsfrei hervorgeht, ist, dass es eben eine andere Art von Denken gibt, die nicht auf Erinnerungen und Absichten des Haushälterlebens beruht. Ja?
Ist das also diese Erinnerungen ans Haushälterleben, ich verbinde damit immer, ist das eher so dieses Anhäufen eigentlich gemeint, oder? Also so, was kann ich noch erreichen, was ist meins, wie beschütze ich es? Also so würde ich das interpretieren eigentlich, im Gegensatz zu Chaga letztendlich, dieses Aufgeben, Zurücktreten.
Ja, also das ist, ja klar, auf jeden Fall, aber ich meine, letztendlich sind wir ja ständig damit konfrontiert, da muss ich jetzt noch Geschirr spülen und da muss ich jetzt noch was einkaufen und dann muss noch dieses Telefonat gemacht werden und ja, keine Ahnung, jetzt habe ich so und so viele Überstunden angehäuft, da kann ich mir so lange freinehmen und wann sind jetzt die Ferientermine und so. Also ich würde das einfach ganz banal wirklich als das sehen, was mit unserem täglichen Haushälterleben einfach zu tun hat, was immer in unseren Kopf reindrängt, also man bei mir zumindest, wenn ich mal versuche zu meditieren, dann kommt es schon mal vor. Also um mich zu sagen, ist der Normalzustand. Moment. Was hier auch gesagt wird in diesem Refrain: der Geist wird innerlich gefestigt, zur Ruhe gebracht, zur Einheit gebracht und konzentriert. Das wird eben auch von den Anusatis gesagt, dass sie das tun. Also das ist sinnvoll, auch im Zusammenhang mit M19 und M20, diese gedanklichen Prozesse, die mit dem Haushälterleben zu tun haben, erst zu ersetzen durch die gedanklichen Prozesse, die mit den Anusatis zu tun haben. Ja.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es geht nicht nur um die Gedanken, was erledige ich, sondern es kann auch, ich sehe es auch als die Art, wie man die Sachen bewertet. Man denkt an, sagen wir, jetzt muss ich das erledigen und es scheint einem so wichtig. Und man stellt sich nicht die Frage, warum soll es wichtig sein? Es gibt noch wichtige Sachen, wie zum Beispiel an Sattis oder an Mutter denken. Und auch der Wert der Sachen, die ich anhäufe. Es ist eine andere Sache, ob ich es nehme, weil, sagen wir so, ich habe es genommen, ich habe mir etwas gekauft, weil es mir gefällt. Aber irgendwo weiß ich auch, okay, das ist etwas Oberflächliches.
Ja. Und das sollte nicht nur heilsam und unheilsam unterscheiden können schon, sondern auch oberflächlich und ein bisschen tiefer gehen. Ja, gerade wenn du sagst, ob das so wichtig ist, das kannst du leicht mit Maranasati überprüfen. Wenn du da ein bisschen Maranasati zwischenschaltest, dann sieht man es relativ schnell, ob das jetzt wirklich relevant ist oder nicht. Ja?
relevanter, wie ich den Tod anschaue, wie kann ich, wenn ich was anderes anschaue, das als wichtig oder unwichtig verstehe ich nicht. Also,
ja, wenn du jetzt irgendwas hast, was dir unendlich wichtig vorkommt, und dann überlegst du mal, war das immer noch genauso wichtig, wenn ich wisse, dass ich morgen sterbe? Dann kannst du das durchaus ändern. Ob das wirklich so wichtig ist, also deine Meinung dazu kann sich durchaus ändern. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Das sind eigentlich auch wieder zwei Übungen, die entweder jetzt als Erweiterung der vorhergehenden genommen werden können oder zumindest als die jetzt kommt die Übung, dass das praktisch dann der Ausgangspunkt ist für die darauf folgende Übung. Kann man so sehen, muss man selber ausprobieren, inwieweit man da einen schönen Übergang hinkriegt. Hier ist es, bei den nächsten zwei Übungen ist das Schlüsselwort Pacavekati, also was auch mit Reflektieren, mit Betrachten, mit Prüfen, mit Besichtigen, genau hinschauen und Überdenken zu tun hat. Auch wieder ein geistiges Bearbeiten eines bestimmten Themas, in diesem Falle untersucht ein Bhikkhu systematisch diesen seinen Kaya von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, wie er von Haut umhüllt, von vielfältigen unreinen Dingen angefüllt ist. In diesem Kaya gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Magen, Kot, Kanne, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere und Urin. Die Liste ist nicht ganz vollständig, man kann sie beliebig erweitern oder auch verkürzen. Das bleibt Ihnen selber überlassen. Wichtig dabei ist das jetzt, wie das betrachtet werden soll. Und da gibt der Buddha eben dann dieses Bild. So, als ob es einen Sack gäbe mit Öffnungen an beiden Seiten, gefüllt mit vielfältigen Körnern, wie zum Beispiel Bergreis, roten Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse und weißen Reis. Und ein Mann mit guten Augen würde ihn öffnen und ihn systematisch so untersuchen. Dies ist Bergreis, dies ist roter Reis, dies sind Bohnen, dies sind Erbsen, dies ist Hirse, dies ist weißer Reis. Genauso untersucht ein Bhikkhu systematisch diesen seinen Kaya, wie er von vielfältigen unreinen Dingen angefüllt ist. Können wir ja auch mal schnell ausprobieren. Ich bezweifle ja, dass der Buddha gemeint hat, man soll seinen Körper öffnen und das alles so rauslegen, damit man das alles so betrachten kann, wie bei diesem Sack mit den verschiedenen Körnern. Also gehe ich mal davon aus, dass es sich um ein gedankliches Betrachten handelt, also um eine Reflexion, logischerweise. Man arbeitet mit gedanklichen Vorstellungen, Konzepten und trotzdem heißt es Kayagatasati. Was darauf schließen lässt, dass Kaya letztendlich auch nur ein Konzept ist. Und darauf weist nun die nächste Übung hin. Wiederum, ihr Bhikkhus untersucht ein Bhikkhu systematisch diesen seinen Kaya, an welchem Ort, in welcher Stellung er sich auch immer befindet, wie er aus den Datus oder den Erlebensqualitäten besteht. In diesem Kaya gibt es die Erlebensqualität Erde, die Erlebensqualität Wasser, die Erlebensqualität Feuer und die Erlebensqualität Wind. So wie sich ein geschickter Metzger oder sein Gehilfe, der eine Kuh geschlachtet hatte, an der Wegkreuzung niedersetzte, mit der Kuh zerlegt in Einzelteile, genauso untersucht ein Bhikkhu systematisch diesen seinen Kaya, an welchem Ort, in welcher Stellung er sich auch immer befindet, wie er aus den Erlebensqualitäten besteht. Es gibt einen sehr schönen Übergang, der in M140 dargestellt wird. Und zwar, ihr Bhikkhus, was ist das Erddhatu? Das Erddhatu kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Erddhatu? Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, also Kopfhaar, Körperhaar, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Magen, Kot oder was sonst noch an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist, dies nennt man das innere Erddhatu. Sowohl das innere Erddhatu als auch das äußere Erddhatu sind einfach nur Erddhatu. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Desgleichen für die anderen Dhatus. Hier kommt sogar noch Raum Dhatu und Vijnana Dhatu auch noch dazu. Also es ist, hier gibt es also diesen Übergang, dass ich eben diese Bestandteile, dieses Kaya klassifiziere, in die unterschiedlichen Dhatus unterteile und mich dann auf diese Qualitäten konzentriere. Letztendlich end ich dann bei einem Pixel-Kaya, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, oder einem pointillistischen Kaya, wo diese Lebensqualitäten ständig auftauchen, überall hier und da. Und wie bei einem pointillistischen Gemälde, wenn ich nah dran stehe, sehe ich nur Punkte, farbige Punkte, und wenn ich weiter weggehe, wird ein Bild daraus. Und ich gehe eben in den Kaya hinein, gehe ganz nah ran und sehe dann diese ständig auftauchenden und verschwindenden Erlebensqualitäten wieder. Also dadurch löst sich letztendlich irgendwann dieses Körperbild auf oder wird zumindest aufgeweicht. Und auch der Unterschied zwischen innerer Erlebensqualität und äußerer Erlebensqualität ist dann nicht mehr eindeutig definierbar. Wo hört jetzt die Matte auf? Wo fängt mein Bein an? Ja, weil es einfach beides nur in der direkten Erfahrung nur Erlebensqualitäten sind. Gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, um mit diesen Dhatus zu üben, die der Buddha seinem Sohn empfiehlt. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie die Erde ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so, wie wenn die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut auf die Erde werfen und die Erde deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, genauso Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie die Erde ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben und so weiter. Also auch hier wieder gerade bei dieser Übung ganz deutlich diese Verflechtung zwischen Reflexion und Kontemplation.
Ja? Also das sind jetzt die festen Elemente, sollen wir dann praktisch untersuchen, dann das Flüssige, warm, kalt und so,
ja.
Und halt Atem, Luft und so.
Ja,
genau. Und zusätzlich noch Vijnana und
Raum.
Raum. Mhm.
Ja, kann man dann noch hinzunehmen. Mhm. Also in der Kayagatasati Sutta werden sie nicht genannt, aber eben in der M140. Ja.
Ja. Aber das mit diesem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, entwickle Meditation, die wie so ist, Ja. Ich verstehe nicht ganz. Also ist das, dass man sich dann diese Qualität eigentlich vor Augen führt.
Ganz genau.
Und wie man mit den Dingen umgeht. Also so ist im Grunde kannst du das durchfließen lassen. Oder
das muss ich halt dann immer sagen, das ist nicht mein.
Ja, eigentlich nicht mein. Die Erdqualität eigentlich. Dass der Unterschied, also wirklich Erde draußen oder irgendwas hinkübeln kannst, was der Erde wurscht ist, und diese Erdqualität letztendlich in deinem Körper zu finden ist. Und damit kannst du dann im Prinzip auch der Meditation aufbauen, dass du eigentlich sozusagen deinem Geist so eine Erdqualität gibst. Und das ist ja im Endeffekt ja auch wieder nur eine Erlebnisqualität. Es ist ja nicht so, dass der Körper Erde hat und der Geist aber nichts, sondern der Geist kann ja auch ganz energetisch und wild sein oder ruhig oder sehr gefestigt sein und eigentlich sich nur mit dem Bild sozusagen befassen.
Ja, also auf diese Qualität dann geht
Also die Frage ist nur, welchen Zugang du findest über Äußeres, Inneres oder Geistiges, aber diese Erdqualität.
Ja.
Wobei man ja Gelassenheit, so wie die Erde, auch entwickeln kann für was Warmes, Kaltes und so. Also ich meine, das bezieht sich jetzt nicht nur auf das bezieht sich nicht nur auf das Erdelement. Also gelassen sein wie die Erde kann man auch sein in Bezug auf...
Ja, wie das Feuerelement und genau. Windelement oder Wasserelement und so. Ja, natürlich, klar. Also Wasser, es kommt halt auch, ja, eben wie du schon sagst, was für einen Zugang man hat. Ja. Also gerade Wasser ist natürlich auch ein tolles Bild, mit dem man arbeiten kann, weil da kannst du ja alles Mögliche hineinschmeißen und das wascht es einfach weg.
Ja, es hinterlässt keine Spuren.
Hinterlässt keine Spuren. Kurzes
Kielwasser und
dann weg. Genau. Also so. Eben, das ist alles Kaya Gatnasati. Also da wird ganz viel und intensiv mit Konzepten gearbeitet, mit Vorstellungen, weil eben Kaya letztendlich auch nur ein Konzept ist. Ja, deswegen kann ich da eben, also zum einen die Wahrnehmung verändern und kann Kaya in verschiedenster Weise beeinflussen. Was dann gerade auch bei Anapanasati zum Tragen kommt, wenn es heißt, den Kaya-Gestalter beruhigen. Ja, kommen wir gleich noch drauf.
Okay. Probleme mit dem Vinyana dann.
Ich das lass einfach weg.
Okay.
Es kommt im Kaya Gatnasati Sutta nicht vor. Ja. Und deswegen kann man das jetzt erst einmal einfach beiseite lassen. Gut.
Ganz kurz. Ja. Aber der Trick ist eben, dass man dann unterm Strich immer sich darauf konzentriert, dass man sich daran erinnert, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Dass man halt sich das Erdelement innen und außen halt dann vergegenwärtigt und aber dann halt gleichzeitig sich immer wieder in Erinnerung ruft, das bin ich nicht.
Ja, du kannst es natürlich gedanklich in Erinnerung rufen, aber du kannst es halt auch als Erleben dann haben, wenn eben dann die Unterscheidung wegfällt. Ja, dann wird das eigentlich relativ deutlich. Mhm. Okay. Nachdem was der Buddha seinem Sohn empfiehlt im 62, wie wir gerade gesprochen haben, kommen da die Brahma-Viharas, die Betrachtung über die Nichtschönheit und die Wahrnehmung der Vergänglichkeit, empfiehlt er seinem Sohn erst zu entwickeln, bevor er zu Anapanasati übergeht. Also das wäre jetzt auch wieder ein bisschen ein Hinweis darauf, dass Anapanasati in der Kayagatasati Sutta vielleicht an einer anderen Stelle auch stehen könnte. In der Kayagatasati Sutta jedenfalls kommen jetzt die neuen Leichenfeldbetrachtungen. Hier sind die Pali-Worte, die verwendet werden. Seyatapi Paseya, also etwas gerade so sehen, etwas gerade so auffassen, so verstehen wie. und Upasamharati vergleichen. Also das, was man betrachtet oder sich vorstellt, mit sich selbst vergleichen, als sich selbst betrachten. Wiederum, ihr Bhikkhus vergleicht ein Bhikkhu, als ob er einen Körper, hier der Fleischkörper, Sariram, sehe, der auf ein Leichenfeld geworfen wurde. Schon einen, zwei oder drei Tage lang tot, aufgedunsen, blau angelaufen, aus dem Flüssigkeit heraussickern, so vergleicht er diesen seinen Kaya damit. Dieser mein Kaya ist von derselben Natur, so wird er sein, kann diesem Schicksal nicht entgehen. Und da sind ja neun, also das geht dann wirklich da bis dahin, wo der Körper zu Staub zerfallen ist. Ja?
Das haben wir das in Europa mal. Soll ich da zur Metzgerei gehen und die Schnitzel anschauen oder
was? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja? Kaufst du einen Schnitzel, lass so lange liegen, bis nichts mehr übrig ist. Also, ja, gut,
das ist natürlich. Das stinkt so gut, sehr bärmlich, ja, aber bei Tüten nicht ausgewaschen. Das ist auch gestunken wie eine Verwesung.
Das
also,
gehört dazu. Ja, das muss ich nicht. Oder wenn es dann. Wenn da mal ein Hamster stirbt oder so, kannst du den ja auch aufbehalten. Ja, es ist natürlich hier ein bisschen schwierig. Das ist zugegeben. Also man kann auch schlecht bei Obduktionen zuschauen. Man findet immer mal wieder im Internet entweder Bilder oder Videos, wo der Verwesungsprozess so dargestellt wird. Ich halte nicht wirklich viel davon, weil ja, es stinkt nicht. Wie der Heinz schon sagt, es stinkt gottserbärmlich und das gehört dazu. Und wenn also irgendwie so eine Zeitrafferaufnahme von einer verwesenden Leiche ist bei Weitem was anderes, als sich vor eine Leiche hinzusetzen und das, den ganzen Verwesungsprozess durchzuhalten oder so. Ja? Also das ist eine Übung, die relativ schwer für uns auszuführen ist hierzulande. Man kann sich eben, wie gesagt, vorstellen, aber wie weit man davon kommt, damit kommt, ist die Frage. Auf jeden Fall wird bei dieser Übung auch gerade für uns ganz deutlich, dass es ein gehöriges Maß an Reflexion braucht, weil man ja eben selten Leiche zur Hand hat, muss man schon viel mit Konzepten arbeiten. Letztendlich geht es aber, kann man es auch als Fortführung der vorherigen Datu-Übung nehmen, dass diese Elemente alle wieder dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Ja, kann man vielleicht so ein bisschen besser damit arbeiten. Da kann man sich sehr vielleicht vorstellen, dass dann, wenn man tot ist, dann geht erst das luftige Element weg und dann geht das feurige Element weg und dann suppt so alles raus, geht das wässrige Element weg und irgendwann geht dann eben auch das Erdelement Inneres und Äußeres ineinander über. Okay, gut. Die Mönche haben natürlich immer gerne irgendwo Skelette rumhängen, also diesen Teil der Leichenfeldbetrachtung, wo dann schon alles abgenagt worden ist, kann man dann schon machen, weil ein Skelett findet man leicht. Und die Vorstellung, dass sich das Skelett dann letztendlich zu Staub verwandelt, geht auch noch ganz gut. Schwierig wird es mit den anfänglichen Dingen. Da muss sich ja jeder selber so ein bisschen Fantasie aufbringen, wenn er das wirklich üben will. Die Frage ist, braucht es das? Ja. Oder kann ich das Verständnis meines Körpers oder das Verständnis von Kaya auch ohne diese Übung so weit vorantreiben, dass dieses massive Anhaften an Körperlichkeit, an Ich und Mein nachlässt oder sich gar ganz auflöst.
Ich glaube, soweit ich das gelesen habe, ging es dem Buddha da wohl vor allem bei jungen Mönchen um die Sexualität. Ne? Dass also durch diese Leichenfeldbetrachtung einem wirklich.
Jein, eigentlich ist das mit den 32 Körperteilen eher dafür gedacht. Das Problem, das wäre jetzt wieder schön, wenn der Santutto da wäre, der könnte dann erzählen, was dann auch dabei rausgekommen ist, wenn man zum Beispiel verwesende Frauenkörper zu lange betrachtet hat. Kann dann auch schief rausgehen.
Okay.
Also deswegen wird eigentlich eher das mit den 32 Körperteilen empfohlen, als um diese Lust zu überwinden. Gut, jetzt meiner These nach müsste jetzt hier eben die erste Tetrade von Anapanasati kommen. Und da heißt es dann eben in der Kayagatasati Sutta, wie eben auch in der Anapanasati Sutta, da setzt sich ein Bhikkhu nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat, atmet er völlig achtsam ein, achtsam atmet er aus. Wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein, oder wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz ein, und wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Da steht wieder, er versteht, Pachanati, das wir vorher schon hatten. Also auch diese ist etwas, eine Übung, die verbunden ist mit Wachsamkeit gegenüber den unheilsamen, befleckenden Geisteszuständen. Mit diesem langen und kurzen Atem, den man da schon eine gewisse Übung hat, dann kann man schon die unheilsamen Geisteszustände schon allein oder die am Aufsteigen befindlichen unheilsamen Geisteszustände schon allein an der Veränderung des Atems erkennen und gleich etwas dagegen unternehmen. Wie wichtig das ist, zeigt sich im Tathagata-Gang. Wir wissen, was der Tathagata-Gang ist. Also zieht, hört vom Erhabenen, zieht in die Hauslosigkeit, übt sich in Sinneszügelung und so weiter und so fort. Und da im Tathagata-Gang kommt eben dann das Bekannte, er wird einer, der wissensklar handelt beim Hin- und Zurückgehen, also der bedachtsam handelt beim Hin- und Zurückgehen, Hin- und Wegschauen und so weiter, beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden und Schweigen. Dann geht es weiter, weil er diese Ansammlung edler Sittlichkeit, diese edle Sinneskontrolle und diese edle Achtsamkeit und Wissensklarheit besitzt, zieht er sich an eine abgeschiedene Lagerstätte zurück, in einen Wald, an den Fuß eines Baumes, auf einen Berg, in eine Schlucht, in eine Berghöhle, an eine Leichenstätte, in ein Dschungeldickicht, auf ein freies Feld, auf einen Strohhaufen. Nach der Rückkehr von seiner Almosenrunde, nach seiner Mahlzeit, setzt er sich mit gekreuzten Beinen und gerade aufgerichteten Oberkörper hin und hält die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig. Und jetzt müsst ihr eigentlich, nach dem, was uns so bekannt ist, Anapanasati kommen. Also sowohl in der Satipatthana Sutta als auch in der Kayagatasati Sutta als auch in der Anapanasati Sutta müsste jetzt kommen. Genau, wenn er einatmet, versteht er, atmet ein oder kurz oder lang und so weiter. Kommt hier aber nicht, interessanterweise, sondern hier kommt Indem er die Habgier nach weltlichen Dingen überwindet, verweilt er mit einem Herzen, das frei ist von Habgier. Er läutert seinen Geist von Habgier. Indem er Übelwollen und Hass überwindet, verweilt er mit einem Geist, der frei ist von Übelwollen, der Mitgefühl empfindet für das Wohlergehen aller Lebewesen. Er läutert seinen Geist von Übelwollen und Hass. Indem er Trägheit und Mattheit überwindet, verweilt er frei von Trägheit und Mattheit, lichten Geistes, achtsam und wissensklar. Er läutert seinen Geist von Trägheit und Mattheit. Indem er Rastlosigkeit und Gewissensunruhe überwindet, verweilt er ausgeglichen mit einem Geist, der inneren Frieden hat. Er läutert seinen Geist von Rastlosigkeit und Gewissensunruhe. Indem er den Zweifel überwindet, verweilt er mit dem Zweifel entronnen, ohne Unsicherheit in Bezug auf heilsame Geisteszustände. Er läutert seinen Geist vom Zweifel. Nachdem er so diese fünf Hindernisse, diese Unvollkommenheiten des Herzens, die die Weisheit schwächen, überwunden hat, tritt er ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein. Was sagt uns das? Wahrscheinlich sagt es um jeden was anderes. Mir sagt es, dass die Art der Übung weniger wichtig ist als das Resultat. Dass es da vor allen Dingen eben auch bei der ersten Tetrade von Anapanasati hauptsächlich um die Überwindung der Hindernisse und das zur Ruhe bringen, die zur Einigung bringen des Geistes geht. Wenn das im Tathagata-Gang immer wieder da steht, wo eigentlich die erste Tetrade von Anapanasati stehen sollte, finde ich, ist das ein relativ deutlicher Hinweis, worum es da eigentlich geht.
Aber das bedeutet nicht, dass man, so wie einige Leute interpretieren, dass dann die letzten drei Tetraden von Anapanasati nur mit Jhanas zu tun haben.
Da kommen wir noch drauf. Okay. Lass dir Zeit. Genau, dann geht es weiter. Mit dem Überwinden dieser Gedanken wird sein Geist innerlich gefestigt, beruhigt, zur Einheit gebracht und konzentriert. Dieser Bhikkhu wird dann ein Meister der Gedankengänge genannt. Welchen Gedanken? Ne, Entschuldigung, das ist jetzt falsch. Das ist jetzt. Ist was verrutscht, Entschuldigung. Okay. Kommen wir jetzt zum dritten Schritt der Übung. Da wird dann der Anapanasati-Übung, da wird dann von Sikkhati gesprochen, also dem Einüben von etwas aufgrund des Wunsches, zu etwas imstande zu sein. Man übt dann eben, ich werde einatmen und dabei alle Kaya erleben. Sabha Kaya Patisamvedi. Man kann auch sagen, alle Kaya empfinden oder sich aller Kaya bewusst werden. Und er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei alle Kaya erleben. Mhm. Häufig wird es so, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu interpretieren. Es gibt ja auch viele Geschichten, die es zu Anapanasati gibt. Eine ist, man übersetzt Sabakaya Patisamvedi als den ganzen Atemkörper empfinden. Andere Möglichkeit ist, alle Körper empfindend, wobei eben die Passage gerne hergenommen wird, wo der Buddha sagt, der Atem ist ein Körper unter den Körpern. Weil das natürlich auch nichts Einheitliches ist, sondern auch eine Ansammlung letztendlich. Wenn wir jetzt aber zurückgehen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass Kaya eben auch, da kann es sich auch um Vedana Kaya, um Chetana Kaya, um Vinyana Kaya und so weiter handeln, Nama Kaya, Rupa Kaya, und das jetzt in Verbindung setzen zu dem, was ich gerade vom Tathagata-Gang vorgelesen habe, dann schaut es vielleicht wieder anders aus. Ja, habe ich wieder anderen Blick drauf, dass alle Gruppierungen, alle Anhäufungen, alle Dinge, die praktisch in meinem Wahrnehmungsbereich auftreten, dass ich mir all derer bewusst werde. Und da ist natürlich der Atem ein Körper unter den Körpern und der Sarisa, der Fleischkörper, ist ein Körper unter den Körpern. Aber so ist eben auch die Gedankenwelt ein Körper unter den Körpern sozusagen. Und das Wollen, Chetanakaya, und das Fühlen, Vedanakaya, so kann ich es natürlich auch sehen. Dass ich mir dessen bewusst bin, während ich den Fokus auf den Atem habe, natürlich. Und da heißt es dann, also er übt sich darin, das so zu erleben, zu erfahren. Jetzt ist die Frage, kann ich üben, ohne zu reflektieren? Das geht gar nicht. Ich kann ja nur üben, indem ich überlege, okay, wie ist das jetzt gelaufen? Hat das jetzt funktioniert, hat das nicht funktioniert? Indem ich Vergleiche anstelle zu dem, wie es vorher war, zu dem, wie es jetzt ist, indem ich immer wieder checke, gedanklich schaue, was passiert denn jetzt gerade? Was erfahre ich denn jetzt gerade? Ja? Und eben dann der nächste Schritt, der übt sich, um dabei den Kaya-Gestalter zu beruhigen. Er übt sich, ich werde einatmen oder ich werde ausatmen und dabei Kaya-Sankaram beruhigen. Auch das ist natürlich mit Reflexion verbunden, weil ich muss ja überlegen, und wird das jetzt ruhiger oder wird das weniger ruhig? Ja? Also ich kann Reflexion nicht ausschließen praktisch, sondern es ist inklusive Reflexion. Deswegen auch ganz klar, warum Kayagatasati und Anapanasati in dieser Zehnerreihe von den Anusatis drinstehen. Weil das ganz, ganz viel mit Reflexion zu tun hat. Und dieses Sikkhati zieht sich ja durch alle 16 Schritte von Anapanasati. Und dann muss ich halt in meinem Erleben, muss ich schauen, was bringt denn die Kaya zur Ruhe? Es reicht ja auch nicht, wenn ich bloß den Körper, also den Fleischkörper beruhige, sondern alle Kayas zur Ruhe bringen, zur stillen praktisch. Sonst ist es ja unmöglich, zur Sammlung zu gelangen. Und es kann ja natürlich, wechselseitig beeinflussen sie sich. Ja, natürlich kann ich dann sagen, okay, wenn ich den Atem ganz ruhig gemacht habe, den Fleischkörper ganz ruhig gemacht habe, dann ist normal, weil ja auch der Geist ganz ruhig ist, aber nicht notwendig so. Also wir haben, also ich zumindest kenne das, dass es alles schon ganz ruhig ist und da oben ist aber immer noch Rata-Rata. Ja? Da kann man natürlich sagen, okay, da hast du halt den Atem und den Fleischkörper noch nicht genügend beruhigt, aber irgendwie habe ich dann den Eindruck, ja, dann schlafe ich gar nicht mehr. Ob das dann vielleicht so ist, naja, gut. Also muss man selbst reflektieren, selbstverständlich. Schon allein aus dem Grund sind Kayagatasati und Anapanasati richtig verortet in den Anusatis, weil es da viel zu reflektieren gibt drüber. Es ist sowieso ganz interessant, dass dass gerade Anapanasati, die ja am meisten praktizierte und empfohlene buddhistische Meditationsübung ist, aus erlebnisoffenen oder ergebnisoffenen Praxisverortungen be- besteht. Ja, gell, das versteht kein Mensch.
Drum,
vielleicht kann man es vielleicht mit so den Schildern von einem Trimm-dich-Pfad vergleichen. Also man weiß, wo der Weg hingeht, man sieht die Schilder und da steht jetzt auf dem Schild: Balanciere über diesen Baumstamm. Ja, gut. Jetzt, wenn ich über diesen Baumstamm balanciere, dann ist es selbst evident. Entweder ich balanciere oder ich balanciere nicht. Also entweder ich schaffe das oder ich schaffe es nicht. Und genauso ist es mit den Anapanasati-Schritten. Sie sind selbst evident. Entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht. Entweder ich erlebe es oder ich erlebe es nicht. Ja? Wir wollen natürlich dann immer genau wissen, ja, also wie muss ich jetzt den Fuß setzen, damit ich da balanciere und was muss ich anziehen dazu und wie muss meine Handhaltung sein und wie muss ich atmen dazu, damit ich da balanciere. Aber das braucht es ja gar nicht. Sondern es geht ja darum zu üben, Sikkhati, zu üben, wie balanciere ich über diesen Baumstamm. Und sobald ich es kann, weiß ich, dass ich es kann. Dann weiß ich bin über diesen Baumstamm balanciert. Und genauso ist es eben mit allen 16 Anapanasati-Schritten. Weil wir aber das alles haarklein haben wollen und habe ich auch die richtigen Schuhe und die richtige Kleidung und die richtige Einstellung dazu, gibt es ganz viele Bücher zu Anapanasati. Die meisten widersprechen sich auch. Also irgendwann fasse ich das alles mal zusammen, ich sammle die ja und stelle dann nebeneinander, was ja jeder zu den einzelnen Schritten sagt und dann denkst du, was machen die?
Nein, das ist ja schmarrn.
Nein, das ist ja schmarrn, ja. Deswegen.
Ach, das ist gut zu schreiben.
Deswegen ist meine Empfehlung, man nimmt sich einfach das vor, was in der Sutta steht und übt.
Aber ich finde das überhaupt nicht ergebnisoffen an der Anapanasati. Also diese Anweisungen sind immer eher so, dass mich eigentlich eher ein bisschen abschrecken, eben weil es geht immer dann dieses Beruhigen und dieses Beobachten entsteht, wer geht und so. Also ich finde, da ist schon klar vorgegeben, um was es geht, meiner Meinung nach.
Ja, ja, die Richtung ist schon klar. Aber letztendlich, was ist denn beruhigen? Das kannst du nur in der eigenen Erfahrung rausbringen. Das kannst du nur probieren und probieren, also üben und üben. Und dann, wenn es beruhigt ist, dann weißt du es. Es wird ja nirgends gesagt, Beruhigung schaut so und so aus.
Also das meinst du mit Ergebnis offen,
ja,
praktisch. Also das war eigentlich schon gesagt, wohin es gehen soll, aber wie du das erreichst oder.
Ja.
Mhm. Vielleicht empfindet es auch jeder anders.
Ja. Genau, man kann ja nur
Problem gehen. Da kannst du natürlich 10.000 Bücher lesen und letztendlich hilft dir das aber nicht weiter. Ja, du musst es einfach ausprobieren und üben und üben und dann schauen und dann siehst ja, was ist jetzt richtig für mich? Was ist für mich Beruhigung? Ja, vor allen Dingen eben in dem Kontext, wie ich ihn beschrieben habe. Ja.
Das heißt, die Beruhigung des Körpers, also des Geistes oder der Emotionen oder der Gedanken, das kommt alles zusammen.
Die Hauptsache, die Hindernisse sind weg.
Ja, genau, das ist ja
das, das Wichtigste dabei.
Und ich muss sagen, dieses sich gegenseitige Beeinflussen. Ich kann, sagen wir, bewusst langsam atmen, aber mein Körper beruhigt sich nicht. Da muss ich versuchen. Manchmal beruhigt sich der Körper, weil der Geist sich beruhigt hat. Manchmal beruhigt sich der Geist, weil der Körper sich beruhigt hat. Das ist.
So ist es,
diese Interaktion ist schon mal zu bemerken.
Glückssache. Manchmal auch Glückssache.
Genau. Da weißt du nicht, warum es sich beruhigt hat.
Okay, gut. Das nächste sind dann eben die Vertiefungen. Wiederum, ihr Bhikkhus, tritt da ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in das erste Jhana ein, das von Vitaka und Vichara des Geistes begleitet ist und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Und dann kommt halt, dass man den Körper ganz erfüllt und so, wie wenn so ein Seifenpulverball mit durchfeuchtet, indem man immer durchknetet und so weiter. Ja, hier wird von Vitaka und Vichara gesprochen. Denken und erregen oder denken und sinnen. Komischerweise wird es aber meistens, wenn es um Jhana geht, mit anhaltender und anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes übersetzt. Warum? Ich verstehe es nicht. Sonst immer denken und erwägen oder denken und sinnen und plötzlich wird es anders übersetzt.
Weil man in den Jhanas angeblich nicht denken soll. Da darfst du immer denken?
Das ist halt die Frage. Wer da drauf gekommen ist, dass das so ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte es jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass das nicht notwendigerweise so sein muss. Dass sich da die Bedeutung von Vitaka und Vichara ändert, nur weil es im Zusammenhang mit Jhana genannt wird. Und ich habe auch ein bisschen was, was darauf hinweist, dass das durchaus nicht so sein muss. Okay, da wacht Anando, der Mönch beim Körper über den Körper, also Kaya, und bei den Gefühlen und so weiter, also Gefühlen, was haben wir? Beim Geist über den Geist und bei den Dhammas über den Dhammas. Unermüdlich, klar, bewusst, achtsam nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Während aber so beim Körper über den Körper wacht, erscheint aufgrund des Körpers beim Körper Fieberdurst oder Schlaffheit des Gemütes oder sein Geist wendet sich nach außen. Dieser Mönch sollte seinen Geist auf irgendein inspirierendes Thema richten. Hat er seinen Geist auf irgendein inspirierendes Thema gerichtet, dann entsteht Freude. Dem Freudigen entsteht Entzücken, entzückt im Geiste beruhigt sich der Körper. Beruhigten Körpers fühlt er sich wohl. Sich wohlfühlend einigt sich der Geist. Diese Wortwahl ist uns sehr bekannt, weil das immer von bei den Anusatis auch vorkommt. Also das inspirierende Thema ist logischerweise dann eins der Anusatis. Da reflektiert er, zu welchem Zweck ich den Geist darin gerichtet hatte, dieser Zweck ist nun erfüllt. So will ich den Geist von dem inspirierenden Thema zurückziehen. Und er zieht den Geist zurück und denkt, Vitaka, nicht mehr und untersucht, Vichara, nicht mehr. So erkennt er, frei von Vitaka, frei von Vichara bin ich. Nach innen achtsam ist mir wohl. Und dann geht es direkt ins zweite Jhana. Da dachte ich, ihr Brüder, also nach Stillung von Vitaka und Vichara, weil da der Mönch in innerer Beruhigung, in Einheit des Geistes, im Besitz der von Vitaka und Vichara freien, in der Sammlung geborenen, von Entzücken und Glücksgefühl begleiteten zweiten Vertiefung. Dies, ihr Brüder, nennt man edles Schweigen.
Edles Schweigen?
Ja, das nennt man edles Schweigen, weil eben Vitaka und Vichara nicht mehr vorhanden ist im zweiten Jhana.
Im zweiten, im ersten eben schon noch, oder? Ja, halt nur,
genau.
Und Piti ist aber schon...
Ja, Piti und so weiter. Ja. Also im zweiten Jhana ist dann Piti auch nicht mehr da, aber im ersten selbstverständlich sind die anderen Jhana-Faktoren auch da. Also, wie gesagt, es gibt so Stellen wie diese hier, die durchaus dafür sprechen könnten, dass es bei Vitaka und Vichara auch im Zusammenhang mit den Jhanas immer noch um Denken geht.
Aber ich würde so, also ich finde das anfänglich und anhaltend insofern nicht schlecht, weil es für mich ein bisschen dieses Dranbleiben beinhaltet. Und dieses Denken und Sinnen ist für mich halt immer so dieses Umherschweifen eigentlich in Gedanken Und dieses anfänglich und anhaltend ist eben eigentlich so diese Kontemplation, wo der Geist sich dann sammeln kann. Also von dem her finde ich die Beschreibung gar nicht schlecht.
Möchte ich jetzt nichts dagegen sagen. In dem Kontext, wie ich jetzt versuche, das zu erklären, kann ich darauf verzichten, auf diese Übersetzung, weil sich das aus dem Kontext schon heraus ergibt, was für eine Art, um was für eine Art von Vitaka und Vichara es sich handelt.
Wahrscheinlich geht es das so übersetzt, weil man von der Idee gegangen ist, dass Jhanas mit Konzentration zu tun haben und dass Vitaka und Vichara dann dieses Verbleiben auf das Konzentrationsobjekt ist, wenn so wurde es mir gesagt. Ja?
Ja.
Du bist in ein Konzentrationsobjekt, Vitaka wäre, du gehst drauf und Vichara wäre, bleib drauf und lass die anderen Gedanken weg. Das heißt, so wurde es am Anfang erklärt.
Zu Jhana gibt es so viele Meinungen wie Leute, die sich damit befassen.
Also ich meine auch nicht, dass ich es unbedingt für das für gut fühle oder das für oder was andere, aber das wurde daraus geleitet.
Ich habe da keine Meinung, das ist nur ein weiteres Thema zur Reflexion.
Aber die Frage ist halt jetzt auch, ist jetzt Vitaka und Vichara nur nötig, bis man ins erste Jhana eintritt oder eben dann auch noch, während man schon im ersten Jhana ist.
Ja.
Moment.
Genau.
Weiter so dann. Da wacht Anando der Mönch bei den Gefühlen, über die Gefühle, beim Bewusstsein, über das Bewusstsein, bei den Geistesformationen, über die Geistesformationen, eigentlich bei den Dhammas, über die Dhammas. Unermüdlich, klar, bewusst, achtsam, nach Verwindung weltlichen Begehrens und Trübsinns. Während er aber so bei den Gefühlen, über die Gefühle, beim Bewusstsein, über das Bewusstsein, bei den Dhammas, über die Dhammas wacht, erscheint aufgrund der Gefühle, des Bewusstseins, der Dhammas, bei den Gefühlen, beim Bewusstsein, bei den Dhammas, Fieberdurst oder Schlaffheit des Gemütes. Oder das Bewusstsein wendet sich nach außen. Okay, jetzt richtet dieser Mönch wieder seinen Geist auf eine befriedigende oder inspirierende Vorstellung. Und dann entsteht Freude und dann entsteht Entzücken und der Körper beruhigt sich und er fühlt sich wohl und sich wohlfühlend einigt sich das Bewusstsein. Und dann führt er sich wieder vor Augen, zu welchem Zweck ich das Bewusstsein dahin gerichtet habe. Dieser Zweck ist nun erfüllt, wohl an denn, so will ich es zurückziehen. Und er zieht es zurück und er wägt nicht mehr und sinnt nicht mehr. So erkennt er, frei von Vitaka und Vichara bin ich, nach innen achtsam ist mir wohl. So, Anando, vollzieht sich gerichtete Entfaltung. Das heißt also, auch bei dieser, bei den Satipatthanas, letztendlich geht es darum, den Geist zur Einigung zu bringen. Und diese Satipatthanas mit geeinigtem Geist, also Kaya, Vedana, Chitta, Dhamma, mit geeinigtem Geist, ohne Vitaka Vichara so betrachten zu können, damit durch diese Kraft der Konzentration sie wirklich auch durchschaut werden können. Also auch diese Vorstellung, dass die Jhanas überhaupt nichts mit oder überhaupt nicht mit den Satipatthanas vereinbar wären, lässt sich letztendlich nicht halten. Und natürlich, wenn dann ein Jhana-Zustand erreicht worden ist, muss man auch da wieder reflektieren. Da tritt ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein, die von Vitaka und Vichara begleitet ist und verweilt darin mit Erzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden ist. Er erwägt dies und versteht dies so. Diese erste Vertiefung ist produziert und willentlich herbeigeführt. Was aber auch immer produziert und willentlich herbeigefügt ist, ist vergänglich dem Aufhören unterworfen. Auf dieser Grundlage stehend erlangt er die Vernichtung der Triebe. Aber wenn er die Vernichtung der Triebe nicht erlangt, dann wird er aufgrund jener Begierde nach dem Dhamma, jenes Entzücken über das Dhamma, mit der Vernichtung der fünf niederen Fesseln einer, der dazu bestimmt ist, spontan wieder zu erscheinen und dort, also in den reinen Bereichen, Nibbana zu erlangen, ohne je von jener Welt zurückzukehren.
Was ist mit den anderen Jhanas?
Da gilt dasselbe also, natürlich.
Und für die Brahmaviharas auch, wenn ich
ja, genau, werde. Gilt dann auch. Für, genau, gilt für auch für die Brahmaviharas. Ja. Also man muss eben dann auch diese Zustände wieder reflektieren und genau betrachten und durchleuchten.
Aber erst, wenn man wieder rausgeht.
Das ist jetzt wieder die Frage. Das ist jetzt wieder.
Nicht gesagt da, gell?
Nein, das wird nicht gesagt und auch hier scheiden sich die Geister. Die einen sagen, du musst erst rausgehen und dann die anderen sagen, du kannst es drin machen und ja.
Also bei der ersten ist es eindeutig, dass es begleitet wird.
Im ersten würde ich auch sagen, das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Aber naja, wie gesagt, kann ich jetzt nicht.
Es sind halt verschiedene Ebenen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, weil wir mal geredet haben über sprachliches Denken. Jetzt kannst du aber du, Englisch oder vielleicht Thai, weiß ich nicht, aber dann kannst du ja einen Gedanken in unterschiedlichen Sprachen ausdrücken. Ja. Das heißt, der sprachliche Gedanke ist ja letztendlich nur die Spitze des Eisbergs von dem ganzen Gedanken.
Absolut.
Und dann mal versuchen, immer wenn sprachliche Gedanken auftauchen, jetzt dann den Ton auszudrücken, aber nicht den Fernseher auszumachen. Das heißt, der Gedanke bleibt da, aber ich rede sozusagen nicht mehr drüber und versuche dann trotzdem, weil das ist unglaublich interessant, weil dann dieses diskursive, sprachliche Denken, das ja auch gern verzettelt durch die ganzen Assoziationen, wegbleibt. Oder man versucht es zumindest. Aber
ja.
Dann ist aber das Denken nicht weg. Nur ist es eigentlich, kommt man mal auf eine ganz andere Ebene des Denkens.
So ist es.
Und das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Zustand. Wobei es für mich so der Versuch ist, so mit einem leeren Wasserkanister zu tauchen. Also von der geistigen, sprachlichen Ebene wegzukommen, ist unglaublich schwierig.
Ja, genau.
Aber es geht. Das
ja, ja, und so funktioniert eigentlich auch die Brahma-Vihara-Übungen. Weil du musst von dieser sprachlichen Ebene natürlich weg, um das dann wirklich ausstrahlen zu können. Das muss dann empfunden werden. Ja, aber es ist auch immer noch ein Denken natürlich. Man arbeitet mit Konzepten. Und trotzdem ist es nicht unbedingt verbalisiert.
Aber das ist auch, also Künstler können sowas sicherlich besser als Intellektuelle, denke ich mal. Also mein Sohn zum Beispiel, der behauptet, er muss nicht sprachlich, muss das nicht irgendwie in Worte fassen. Der hat da eine andere Ebene, der ist Musiker und der kann sich da auf einer anderen Ebene ausdrücken, während unser eins das so einfach auch gelernt hat. Ne?
Aber und sich da im Endeffekt hat er dann den Zugang und das ist halt dann seiner. Und bei ihm wäre es dann interessant, da vielleicht jetzt die musische Seite wegzulassen, da eine Ebene tiefer zu kommen. Im Endeffekt ist ja bloß die Frage, wie man gestrickt ist und das ist halt der erste Zugang.
Ja.
Und mit dem schafft man eine Sammlung, aber man braucht ja eine Ausrichtung. Wie will ich denn eine Sammlung erreichen, wenn ich nicht weiß, worauf ich mich sammeln soll? Ja. Also muss ich bei der Ebene anfangen, wo ich mich halt immer rumtreibe. Mhm. Sprachlich, musisch, wie auch immer. Aber ist es dann möglich zu sagen, ja okay, aber da unterhalb, wo kommt es eigentlich her? Ich meine, das ist ja nur sozusagen die Blüte, aber wo ist der Ast und wo ist die Wurzel? Und da kann man dann eigentlich erstaunlich tief gehen und das fühlt sich dann natürlich auch entsprechend anders an.
Ja, deswegen geht die Diskussion, weil eigentlich wenn generell, wenn von Gedanken gesprochen wird, wird es von unseren normalen Zustandgedanken gesprochen. Und was der Bernd sagt, das sind ein ganz anderes Level von Denken. Was nicht und das logische, normale Denken ist. Wenn man sagt, in den Jhanas wird nicht gedacht, ja, so redend nicht, oder wörtlich
also Worte. Ersten, oder würde ich schon sagen,
in der ersten schon, aber wie in den anderen. Ich finde, die Progression der Jhanas ist eigentlich genau das, was der Bernd gerade beschrieben hat. Ja.
Ah, ja.
Du gehst von diesem sprachlichen Denken, aber andere Art des Denkens übrig, die letztendlich auch nur möglich ist, wenn der Geist klar genug ist, gesammelt ist und so weiter, damit du da eben wegkommst davon. Ja. Jedenfalls. Deswegen heißt es sehr schön, ein wunderbarer Anschluss für mein letztes Sutten-Zitat. Sobald du aber, Mönch, diese Sammlung also entfaltet und gut geübt hast, so sollst du danach streben. Beim Körper will ich in der Betrachtung des Körpers weilen, bei den Gefühlen will ich in der Betrachtung der Gefühle weilen, beim Geist in der Betrachtung des Geistes, bei den Dhammas in der Betrachtung der Dhammas. Eifrig, wissensklar und achtsam nach Überwindung weltlichen Begehrens und Kummers. Danach sollst du streben. Sobald du aber diese Sammlung also entfaltet und gut geübt hast, so magst du diese Sammlung mit Gedanken fassen und überlegen üben, magst du sie ohne Gedanken fassen und bloß mit überlegen üben, magst du sie ohne Gedanken fassen und ohne überlegen üben.
Schön. Alles drin.
So, also ich hoffe, dass es mir gelungen ist, das ein bisschen zu verdeutlichen, wie Reflexion und Kontemplation ineinandergreifen und wie man die Übungen von Kayagatasati und Anapanasati verarmen lässt, wenn man diese Dimension nicht mit einbezieht. Und wie man das jetzt genau macht, das bleibt euch zur weiteren Reflexion überlassen.
Und Übung. Da haben wir ja jetzt Zeit bis nächstes Jahr im Sommer, genau. Bis die nächste ist.
Genau, das wir über dann vier noch Wochen. Eines über Upasama Anusati machen. Über den Frieden, Betrachtung über den Frieden oder Nibbana. Und natürlich kommt noch der René und macht die Devata Anusati.
Wir haben es nicht gelernt bis dahin.
Ja. Die andere Anusati, das hoffe ich aber doch, dass bis dahin große Erfolge zu verzeichnen sind.
Ja? Ganz kurz noch einfach zur Abrundung, mit deinen Worten, wenn du Kaya so als Anhäufung ja auch, wie willst du jetzt den Unterschied oder die Übereinstimmung zwischen Kaya und Kanda beschreiben? Also gerade bezüglich Rupa, was macht jetzt da den Unterschied?
Ist fast schon synonym. Also es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an, aber es ist schon, geht schon sehr in die Richtung.
Ja, aber ich tue mir da schwer einen großen Unterschied zu viel. Also ein bisschen ein anderes Geschmackerl hat es schon. So ist es. Aber dass man dann komplett einen anderen Begriff jetzt wählt, warum hat man da nicht Kanda genommen, sondern Kaya, das muss ja einen Grund haben. Also, und da
ja, also ich meine, du hast jetzt zum Beispiel Chetana Kaya, das ist ein Begriff, den du nicht als Kanda hast. Mhm. Könntest natürlich jetzt sagen, das ist dasselbe wie Sankara Kanda.
Ja, ist ein Teil davon, ne?
Teil davon, ja. Also, ich weiß auch nicht, also Kaya ist vielleicht noch handfester.
Ich kann sagen, pragmatischer Zugang.
Ja, so irgendwie, genau. Ja. Zumindest wenn es um diese Suten geht, die ich gerade besprochen habe. Ja. Aber es ist schon eine sehr ähnliche Begrifflichkeit. Es wird halt, sagen wir mal so, gerade eben bei diesen praxisorientierten Texten, wenn es um Körperlichkeit geht, da wird halt immer Kaya verwendet und eigentlich nie Rupa. Mhm. Also oder Rupa Kanda oder so. Ja. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören.
Großen Dank.
Fröhliche Übung.